Deutschlandfunk. Agenda.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon herzlich willkommen. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Das denke ich oft, wenn Post von einer Behörde kommt und ich den Text nur teilweise verstehe. Dabei ist Deutsch schon meine Muttersprache. Aber es wimmelt manchmal von komplizierten Fachbegriffen, verschachtelten Sätzen und juristischen Formulierungen, die nur Experten verstehen. Für viele Menschen sind dieses Schreiben eine Herausforderung. Selbst der ehemalige Bundeskanzler und Diplom-Volkswirt Helmut Schmidt soll einmal gesagt haben, dass er seine Steuererklärung nicht verstehe. Aber wie geht es erst Menschen mit Lernschwächen, mit einer Behinderung oder geringen Deutschkenntnissen? Das sind in Deutschland immerhin mehrere Millionen. Im schlimmsten Fall hat das zur Folge, dass ihnen Leistungen oder Rechte verwehrt bleiben, weil sie wichtige Informationen nicht verstehen. Verständliche Sprache ist daher unerlässlich für gesellschaftliche Teilhabe. Und unser Thema heute in der Agenda. Brauchen wir mehr barrierefreie Angebote? Und wie müssten die aussehen? Es gibt ja schon Internetseiten von Ministerien oder auch bei kommunalen Behörden in leichter oder in einfacher Sprache. Einige Medien bieten Nachrichten in einfacher Sprache an, so auch der Deutschlandfunk oder die Tagesschau. Doch wie funktioniert leichte Sprache und wie einfache Sprache? Wie unterscheiden sie sich und wer nutzt sie? Was liefert die Forschung an Erkenntnissen zur besseren sprachlichen Verständlichkeit und zur Barrierefreiheit? Und inwieweit kann künstliche Intelligenz helfen, komplizierte Texte zu vereinfachen? Darüber wollen wir heute diskutieren und sind auch gespannt auf Ihre Fragen und Erfahrungen. Wo stehen Sie vor sprachlichen Hürden oder fühlen sich ausgeschlossen? Was für Angebote fehlen Ihnen und welche positiven Beispiele kennen Sie? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de, gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, wenn wir Sie zurückrufen dürfen. Als Gäste bei mir im Studio begrüße ich Margarita Maria Lüttke-Miro, Projektleiterin von der politischen Selbstvertretung Lebenshilfe Köln e.V. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Und sie hat mitgebracht Dina Köppen, politische Selbstvertreterin für Menschen mit Lernschwierigkeiten in Köln. Schönen guten Morgen, Frau Köppen.
Guten Morgen, schön hier zu sein. Danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich auch, dass Sie beide hier sind, dass wir sogar auch Blickkontakt haben. Zugeschaltet ist uns Professor Christiane Maas von der Uni Hildesheim. Dort leitet sie seit 2014 die Forschungsstelle Leichte Sprache. Schönen guten Tag, Frau Maas.
Hallo, guten Tag.
Und ich begrüße Michaela Blaha, Germanistin, Anglistin und Geschäftsführerin von IDEMA, Gesellschaft für verständliche Sprache e.V. Schönen guten Morgen, Frau Blaha.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Ja, das ist unsere Runde und als Einstieg würde ich gerne mit einer Umfrage anfangen. Meine Kollegin Claudia Hennen hat sich vor einem Kölner Bezirksrathaus einmal umgehört und Passanten gefragt, wie sie so mit Behördenbriefen klarkommen und was sie vorschlagen, um die Kommunikation zu verbessern.
Briefe zu Parkverstößen, diese Briefe, bei denen man das Gefühl hat, man hat direkt etwas falsch gemacht, weiß ich irgendwie nicht so richtig, wie ich mich verhalten soll. Ich glaube, es wäre sinnvoll, nochmal auch Fachsprache auf der Rückseite übersetzt, irgendwie nochmal deutlicher darzubieten, gerade für Menschen mit Migrationshintergrund, vielleicht auch nochmal sprachsensibler zu agieren.
Also ich bin 21, ich bin eine Ausbildung gemacht, habe mein Abitur gemacht und ich verstehe nichts von diesen Briefen, wenn die ankommen. Also ich bin immer so grob, versteht man so, okay, was die ungefähr wollen, aber ich muss immer noch meine Eltern fragen.
Ich habe kürzlich einen Elterngeldbescheid bekommen, in dem eine ganze Passage drin war, wo ich zwar verstanden habe, irgendwie, dass etwas abgelehnt wurde, aber das ganze juristische Blabla überhaupt nicht. Dann habe ich bei der Stelle angerufen, hatte da auch eine sehr verständnisvolle Frau, die auch nicht so richtig verstanden hat, worum es ging. Und das hat mir dann gezeigt, okay, es ist nicht nur mein Problem, sondern irgendwie die Behörde verwickelt sich da selber in eine Sprache, die sie nicht mehr versteht.
Darüber hinaus könnte man natürlich überlegen, insbesondere das Steuergesetz komplett zu vereinfachen. Und es in dem Zuge vielleicht auch einfach zu digitalisieren. Eine Digitalisierung hätte natürlich zur Folge, dass man über einfache Sprache nachdenken müsste. Man könnte natürlich dann auch Videos, Grafiken und alles nutzen, was es sehr viel einfacher machen würde, Erklärungen für Menschen so abzugeben, dass es dann auch eben verständlich ist.
Ich habe jetzt auch lange in der Schule gearbeitet, da hatten wir oft dann auch immer so Piktogramme zu irgendwelchen Sachen, dass man halt vielleicht auch nochmal irgendwie zusätzlich zur Schriftsprache halt auch nochmal das irgendwie verbildlicht.
Ja, es gibt viel Nichtverstehen, aber auch einige Vorschläge, wie es besser gehen kann. Und darauf werden wir im Laufe der Sendung noch eingehen. Frau Professor Maas, begegnen Ihnen als Sprachwissenschaftlerin im Alltag auch Texte, die nicht einmal Sie verstehen auf Anhieb?
Ja, natürlich. Wir sind ja alle umgeben von diesen Texten, wo Experten aus ihrer Rolle zu uns sprechen und sich nicht auf uns einstellen. Also mein letztes Beispiel, ich habe tatsächlich auch im Sommer einmal wieder Corona gehabt und dann schaut man da auf die Packung drauf und man weiß ja eigentlich, wie es geht, aber das kriegt dann da Anleitungen, die ein bisschen ja wirklich schwer zu verstehen sind, wobei es ja eigentlich leichter gehen müsste. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Also auf meiner Packung steht drauf an der Seite: Setzen Sie den Tupfer in das Extraktionsrohr ein und tauchen Sie die Spitze des Tupfers in den Extraktionspuffer ein. Extrudiert die Flüssigkeit der Spitze des Tupfers so, dass die Flüssigkeit entlang der Innenseite des Extraktionsrohrs in den Extrakt fließt. Und ich dachte, okay, Moment. Also eigentlich habe ich diese Tests immer schon gemacht, aber ich habe es nicht verstanden. Also genau.
Das ist wirklich ein schlimmes Beispiel. Wie haben Sie sich da beholfen?
Naja, tatsächlich weiß man ja inzwischen, wie das funktioniert, aber eigentlich sollen diese Texte uns ja dabei helfen, eine sichere Form von Praxis zu finden. Also hier jetzt habe ich das spaßeshalber auch mal in so eine KI-Maschine reingegeben. Der FC St. Pauli hat ein Tool, das frei verfügbar ist und das ist wirklich verständlicher. Also soll ich mal?
Ja, gerne. Wie klingt es
genau,
dann?
Also ja, die KI macht daraus das Folgende. Nimm den Wattestäbchen. Stecke den Wattestäbchen in ein kleines Röhrchen. Das Röhrchen hat eine spezielle Flüssigkeit drin. Das nennt man Extraktionspuffer. Tunk die Spitze vom Wattestäbchen in die Flüssigkeit. Drücke die Flüssigkeit aus der Spitze vom Wattestäbchen. Die Flüssigkeit soll an der Innenseite vom Röhrchen runterlaufen. In die Flüssigkeit, die schon im Röhrchen war. Das nennt man Extrakt.
Tja. Es geht auch einfach. Oder zumindest einfacher. Ja, vielen Dank für das Beispiel, was wahrscheinlich auch ganz, ganz viele kennen. Damit müssen wir ja oft täglich umgehen. Frau Blaha, haben Sie auch ein Beispiel? Wo scheitern Sie? Ich meine, wir alle scheitern ja irgendwo bei irgendwelchen Sachen.
Ja, also da gibt's wirklich unzählige Beispiele. Im Grunde fast jedes Mal, wenn man Post bekommt von seinem Telekommunikationsanbieter, Stromlieferanten oder man will irgendetwas beantragen. Also ich selber stoße genauso wie jeder andere auch auf solche Probleme, obwohl ich mich schon so lange mit dem Thema befasse. Und das zeigt die tatsächliche Tragweite der Problematik auch. Denn wenn noch nicht mal Menschen, die sich professionell mit diesem Thema befassen, bestimmte Texte verstehen können, dann haben wir wirklich ein sehr großes Problem.
Ein Problem, was wirklich noch viel extremer ist für Menschen mit Lernschwierigkeiten, Menschen, die Deutsch nicht als Muttersprache haben. Also es ist eine ganz große Anzahl an Personen, die Probleme haben, wenn die Sprache zu kompliziert ist und wenn sie möglicherweise ausgeschlossen werden dadurch von wichtigen Informationen. Es gibt die Selbstvertretung von Menschen mit Lernschwierigkeiten, ein Projekt in Köln, bei der Lebenshilfe ist das angesiedelt, ein Gemeinschaftsprojekt ist das. Und Margarita Maria Lütke-Miro leitet dieses Projekt und sie hat mitgebracht Dina Köppen. Das ist nämlich eine politische Selbstvertreterin für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Und Frau Köppen, Sie haben jetzt die Beispiele auch ja gerade gehört. Viele haben Probleme zum Beispiel mit den Corona-Testerklärungen. Welche sprachlichen Barrieren erleben Sie im Alltag?
Ja, ich erlebe oft die Barrieren halt, wie schon genannt wurde, bei Ämtern, also wenn Städtebriefe sind, aber auch bei den Nachrichten, bei der Politik oder auch Büchern oder auch bei Bus und Bahn, also bei mehreren Punkten im Leben.
Ja. Was machen Sie dann, wenn Sie das nicht verstehen?
Also ich frage dann Menschen in meinem Umfeld, ob sie mir helfen können. In meinem Fall meine Eltern oder ich habe auch eine Betreuerin. Aber es wäre natürlich schön, wenn man das auch selbstständig machen könnte.
Genau, und darum arbeiten ja viele auch, um das zu verbessern. Frau Lütke-Miro, wie soll das passieren? Welche Ziele verfolgt das Projekt und welche Rolle spielen dabei sprachliche Hürden?
Ja, also das Projekt hat ja erstmal das große Ziel, die Gruppe Menschen mit Lernschwierigkeiten sichtbarer zu machen, dass man überhaupt gesehen wird, weil das auch von der großen Gruppe Menschen mit Behinderung nach wie vor eine Gruppe ist, die noch sehr unsichtbar ist und die politisch auch wenig sichtbar ist, aber auch, es zieht sich wirklich durch alle gesellschaftlichen Bereiche. Und das hat mit Sprache sehr viel zu tun. Natürlich ist Sprache ja überall anwesend. Und das haben wir im Projekt auch ganz oft, das Thema verständliche Sprache. Und die Gruppe, also das ist die politische Selbstvertretung, arbeitet ja kommunalpolitisch. Und da ist es ganz schwierig, erst einmal zu verstehen, wie funktioniert Kommunalpolitik, wie kann ich dann in einer Sitzung teilhaben, die ganze Sprache von Anfragen, Beschlüssen. Da geht es schon los damit, dass überall Barrieren sind, um da teilzuhaben. Und das ist erstmal so, wie es ist, gar nicht vorgesehen oder mitgedacht, dass Gruppen, die komplexe Sprache nicht beherrschen, da selbstverständlich teilhaben können.
Frau Köppen, wie ist das für Sie? Fühlen Sie sich jetzt mehr gehört durch so ein Projekt, wenn Sie bei Behörden sind, wenn Sie versehen, aha, die Stadt Köln zum Beispiel versucht da mit diesem Projekt so Menschen wie Sie und andere zu unterstützen?
Ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch ein Projekt, weil es so vorher noch nie gab. Korrigieren Sie mich ruhig. Und es ist natürlich eine Möglichkeit, die mir und meinen Kolleginnen gegeben wird, um sich mehr sichtbarer zu machen, mehr zu hören für uns, aber natürlich auch für andere Menschen mit Lernschwierigkeiten.
Genau, es geht ja um barrierefreie Kommunikation. Vielleicht müssen wir diesen Begriff auch einmal klären. Frau Maas, was bedeutet das eigentlich?
Barrierefreie Kommunikation bedeutet, dass wir versuchen, Kommunikationsbarrieren aus den Angeboten rauszuholen. Das heißt, wir versuchen, also es ist in der Kommunikation, die an uns herangetragen wird, zum Beispiel in so einem Text vom Amt, sind Kommunikationsbarrieren enthalten, zum Beispiel eine Fachsprachbarriere, weil lauter Fachsprache drin ist. Oder eine Motivationsbarriere, weil ich das schon wieder da auf drei Seiten kriege und soll das jetzt lesen und ich habe eigentlich anderes zu tun und habe nicht so viel Ressource übrig, mich diesem Text zu widmen. Oder aber auch eine Medienbarriere, weil es in einem Format daherkommt, wo ich einfach nicht, so dass ich nicht nutze, wo ich nicht langkomme und so weiter. Und barrierefreie Kommunikation hat das Ziel, solche Kommunikationsbarrieren erstmal aufzufinden und dann zu bearbeiten. Und dabei ist barrierefrei natürlich so eine Art Idealzustand. Man könnte jetzt sagen, naja, alle wird man nicht losbekommen und für jeden einzelnen Menschen in jeder einzelnen Situation. Aber es ist schon das Ziel und deswegen wollen wir an dem Begriff auch ganz gern festhalten, dass man nicht sagt, naja, es ist barrierearm, wir sind fertig, sondern dass man sagt, eigentlich ist das so eine Art von Annäherung an ein Ideal.
Wie nah sind wir denn diesem Ideal?
Na, das kommt ganz drauf an, wo Sie hinschauen. Also wir haben schon einerseits sind wir umgeben von diesen dysfunktionalen Texten, die einfach nicht funktionieren, Expertentexte, die nicht an die Adressatenschaft angepasst sind. Und auf der anderen Seite haben wir in den letzten 10, 15 Jahren in Deutschland einen erheblichen Weg zurückgelegt mit der Gesetzgebung, die auch zu einer Entstehung von Märkten im Bereich Verständlichmachung, Anpassung damit einhergegangen sind und die dazu geführt haben, dass bestimmte Bereiche doch deutlich barrierefreier geworden sind. Und das ist ein Zwischenschritt und da wird auch noch mehr kommen. Also wir sind auch noch nicht zu Ende mit allem, was an Gesetzen, an Fristen schon abgelaufen ist. Da ist auch im nächsten Jahr nochmal eine Erweiterung in den privatrechtlichen oder privatwirtschaftlichen Bereich hinein zu erwarten. Das heißt, da passiert noch einiges und es ist auch noch längst nicht fertig. Aber wir dürfen durchaus auch feststellen, dass wir eine Verbesserung zu verzeichnen haben.
Also es passiert ein bisschen was. Frau Blaha, Sie setzt sich ja auch schon lange damit auseinander bei der Gesellschaft für verständliche Sprache. Sie versuchen Texte umzusetzen in eine verständliche Sprache. Wie beurteilen Sie die Situation? Hat sich da viel getan?
Also ich sehe das ein bisschen pessimistischer, muss ich sagen. Wir befassen uns ja mit dem Thema seit 30 Jahren, haben auch sehr viele Projekte zu dem Thema durchgeführt, für sehr viele Kunden aus allen möglichen Bereichen gearbeitet. Und ich kann nicht feststellen, dass hier auf breiter Fläche systematische Verbesserungen stattgefunden haben. Es sind natürlich punktuell immer wieder Dinge zu sehen, so Leuchttürme, die eben gut gemacht sind.
Was wären das zum Beispiel für welche?
Ja, wenn man zum Beispiel irgendeine Broschüre hat von irgendeinem Ministerium zum Beispiel, wo man sich Mühe gegeben hat, die sowohl verständlich, also möglichst verständlich, als eben auch fachlich korrekt zu gestalten. Also da gibt es schon Beispiele, aber Sie können dann bei der gleichen Behörde sich andere Broschüren anschauen, die dann diesem Standard komplett zuwiderlaufen. Und das heißt, das sind nach meiner Erfahrung dann eher so Zufallsprodukte, wo ein bestimmter Projektleiter sagt, mir ist das Thema jetzt hinreichend wichtig, um mich damit zu befassen, weil was man bei diesem Thema nicht verkennen darf, es bedarf eines gewissen Aufwandes, einen Text zu erstellen, der sowohl verständlich als auch fachlich korrekt ist. Das ist nicht mal nur mit ein bisschen guten Willen getan, sondern da muss man auch gewisse Fachkenntnisse besitzen, die in den Behörden in der Regel nicht vorhanden sind, weil das sich hier eben um journalistische Fertigkeiten handelt. Und Mitarbeiter in Behörden sind ja typischerweise in diesem Bereich nicht ausgebildet. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass man auch viele fachliche Kenntnisse besitzen muss. Das heißt, meistens müssen mehrere Leute zusammenwirken, um so einen guten Text zu erstellen. Und das ist in der Praxis dann häufig ein Problem, weil sie müssen dann ja auch die Ressourcen haben, die Menschen, die das machen.
Also eine anspruchsvolle Tätigkeit und wirkliche Herausforderung. Mal sehen, was unsere erste Hörerin dazu sagt. Frau Lieske aus Hannover begrüße ich jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen, Frau Lieske.
Ja, schönen guten Morgen.
Frau Lieske, welche Erfahrungen machen Sie mit verständlicher oder unverständlicher Sprache im Alltag?
Oh. Ja, ich mache folgende Erfahrung. Ich bin für meine Tochter aktiv. Die ist autistisch gehandicapt, in Anführungsstrichen. Und ich habe einen Vorschlag zu machen. Also gerade was das Thema Grundsicherung angeht, kommen da ja wirklich kryptische Anschreiben, die auch ich nicht als Verwaltungsangestellte nicht immer wirklich lesen kann. Und ich mache mir halt Sorgen, wenn ich mal nicht mehr da bin, was passiert dann? Und mein Vorschlag wäre eben tatsächlich, Schreiben. Ich habe die Stadt Hannover halt gefragt, ob das nicht halt auch in leichter Sprache ging. Und man sagte mir, nein, das geht nicht, weil es halt eine Rechtsgrundlage bildet, diese Anschreiben. Nun ist es aber so, ist es nicht möglich, dass man noch ein Zusatzschreiben mitgibt, wo zum Beispiel steht, wenn man jetzt sagt, darum geht es in diesem Schreiben, das musst du machen und das musst du dann tun. Also wirklich so ganz einfache Anweisungen geben, worum es geht und was zu erledigen ist. Das würde zum Beispiel meiner Tochter helfen.
Ja.
Also,
das betrifft darf ich dazu,
genau,
ja, darf ich gerne dazu gleich sagen, das ist ein sehr guter Vorschlag. Also in der Tat, leichte Sprache ist ein Zusatzangebot und leichte Sprachetexte sind keine Rechtstexte. Das ist auch klar, der Rechtsgegenstand, genau, der dahinter steht, der ist halt komplex, aber dieser Vorschlag, den Sie da gebracht haben, der wäre natürlich in der Tat hilfreich und würde halt einem quasi erstmal einen Eindruck von dem Bereich vermitteln und in der Tat könnte sich der Text sogar selbst noch von sich selbst distanzieren und sagen, ich bin hier kein Rechtstext. Das heißt, mit diesem Text können Sie keine Dinge einfordern, dafür ist der andere Text gedacht. Also insofern, in der Tat ist das eine Lösung, die ganz weit tragen würde.
Ein guter Vorschlag, Frau Lieske, den vielleicht ja auch die Kommunen hören und da weiter daran arbeiten. Das möchte ich gleich mal zum Anlass nehmen, zu fragen, wie sieht es denn aus? Gibt es da eigentlich Verpflichtungen, dass Kommunen auch Texte, die für eine breite Bevölkerung gelten, natürlich Grundsicherung betrifft ganz viele, dass diese Schreiben doch auch verständlicher sind, in einer verständlichen Sprache dargestellt werden müssten? Oder, ich meine, es gibt die UN-Behindertenrechtskonvention, es gibt ja rechtliche Schritte, wo man sagt, hier muss auch etwas getan werden. Wie ist da die Situation? Ich gebe das mal in die Runde.
Genau, da würde ich gleich nochmal den Faden aufnehmen. In der Tat gibt es die Behindertengleichstellungsgesetze des Bundes und auch der Länder und die sind immer leicht abweichend voneinander, aber die meisten orientieren sich am Bund und im Bund gibt es tatsächlich einen Paragraphen, der heißt Verständlichkeit und leichte Sprache und da ist gesagt, dass die derartige Schreiben eigentlich, also dass man einen Anspruch darauf hat als Person mit Behinderung, den in einfacher und verständlicher Form erläutert zu bekommen und wenn das nicht reicht, in leichter Sprache. Also eigentlich müsste man das auch einfordern können.
Auf Bundesebene, aber nicht auf Landesebene oder kommunaler Ebene?
Also das Bundesbehindertengesetz regelt es für die Bundesebene, aber es gibt auch Landesbehindertengesetze, die sich im Wesentlichen auch am Bund orientieren. Das heißt, da muss man jeweils reinschauen im eigenen Land, ob es diesen Paragraphen dort so gibt. Aber an sich, es ist eigentlich nicht so eine schlechte Situation.
Also, ne? Ja, also, ja.
Es müsste was gehen.
Genau. Frau Lüttke-Miro, wo sehen Sie das? Sehen Sie schon hier bei der Stadt zum Beispiel etwas, wo sich was tut?
Ja, also es ist ja zum Beispiel einer aus dem Team der politischen Selbstvertretung in der Stadtarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik. Das ist der Behindertenbeirat in Köln. Und in diesem Gremium gibt es leichte Sprache auf Kopfhörer beispielsweise. Mhm. Das ist positiv. Das gibt es noch gar nicht so lange. Und wünschenswert ist natürlich, das gibt es in der ganzen Bandbreite, sodass man nicht nur dann bei behindertenpolitischen Themen erfahren kann, worum es geht, sondern eben auch in den anderen stadtpolitischen Themen, wenn sie einen interessieren. Und das ist ja oft ein Punkt, wenn man beobachtet bei Angebote für verständliche Sprache, dass dann davon angenommen wird, dieses Thema ist für diese Zielgruppe interessant, für Menschen mit Behinderungen oder für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Und dieses Thema wird vielleicht angeboten, aber andere Themen nicht. Das ist auch natürlich in Bezug auf Inklusion ein wichtiger Punkt.
Ganz wichtig. Und darauf wollen wir auch gleich nach den Nachrichten noch eingehen. Sie können uns weiterhin anrufen, kostenfrei unter 00800 4464 4464 oder aber eine Mail schreiben an agenda@deutschlandfunk.de. Verständliche Sprache, brauchen wir mehr barrierefreie Angebote? Unser Thema heute in der Agenda. Weiter geht es mit der Agenda und es geht noch bis 11.30 Uhr um verständliche Sprache. Brauchen wir mehr barrierefreie Angebote? Denn wer kennt das nicht? Bandwurmsätze, Fremdwörter, Behördenkauderwelsch. Das ist für viele Menschen ein Problem. Für zugewanderte Menschen ganz besonders, die erst die deutsche Sprache lernen müssten und oft mit vielen Behörden zu tun haben, aber auch für Menschen mit Lernbehinderungen. Alle würden davon profitieren, wenn es weniger sprachliche Barrieren geben. Wenn medizinische Informationen, Steuererklärungen, juristische Schreiben oder Kindergeldanträge leichter verständlich wären. Es gibt eine hohe Unzufriedenheit der Deutschen mit behördlichen Schreiben. Das zeigt eine Studie, eine Lebenslagenbefragung des Statistischen Bundesamtes, die alle 2 Jahre untersucht, wie zufrieden die Deutschen mit der Verwaltung sind. Aber es passiert ja auch inzwischen einiges an Verbesserungen. Es gibt inzwischen DIN-Normen zu einfacher und zu leichter Sprache. Es gibt ein hartes Regelwerk zu leichter Sprache. Auf diesen Unterschied wollen wir gleich auch noch eingehen. Einfache Sprache und leichte Sprache. Kennen Sie solche Angebote? Sind sie Ihnen eine Hilfe und wird dadurch auch mehr gesellschaftliche Teilhabe möglich? Beteiligen Sie sich gern an unserer Diskussion unter der kostenlosen Telefonnummer 00800 4464 4464. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben an agenda@deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, wenn wir Sie zurückrufen dürfen. Und wir reden weiter mit Margarita Maria Lüttke-Miro, Projektleiterin Politische Selbstvertretung der Lebenshilfe Köln, mit Dina Köppen, Politische Selbstvertreterin für Menschen mit Lernschwierigkeiten in Köln, mit Professorin Christiane Maas, Leiterin der Forschungsstelle Leichte Sprache der Uni Hildesheim und mit Michaela Blaha von IDEMA, Gesellschaft für verständliche Sprache. Und wir haben vorhin schon einiges gehört, womit Menschen Schwierigkeiten hatten. Wir hatten den Corona-Test, das Beispiel. Und Frau Köppen, vielleicht ist es nochmal ganz wichtig zu sagen, dass ja auch von diesem Problem so viele Menschen betroffen sind, nicht nur Menschen mit Lernschwierigkeiten.
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja auch Menschen, die Deutsch nicht als Muttersprache haben oder die oder ältere Menschen und viele Menschen, die leichte Sprache im Alltag eine Unterstützung ist. Genau. Und wichtig ist.
Genau. Jetzt fiel schon oft das Wort leichte Sprache, einfache Sprache. Und ich glaube, da müssen wir erstmal unterscheiden, was bedeutet das eigentlich? Manchmal wird es auch genommen, als wenn das das Gleiche wäre. Aber ich glaube, Frau Maas, da gibt es doch gewisse Unterschiede.
Ja, in der Tat. Die leichte Sprache ist tatsächlich die am ausgeprägtesten verständliche Variante. Das heißt, wir alles, von dem wir wissen, dass es Texte schwierig macht, ist dort entfernt. Das sind die Sprache, die Wörter sozusagen, der Wortschatz ist ganz nah am Alltag. Wörter, die man auch sonst verwenden würde, von denen man vermuten kann, dass die Nutzer, Nutzerinnen sie kennen. Die Sätze sind ganz kurz und die Informationsdichte ist auch ganz gering in den Texten. Das heißt, es wird nicht so viel Neues gebracht, es werden nicht viele Dinge vorausgesetzt und wenn man was Neues in den Text reinbringt, würde man nicht davon ausgehen, dass es bekannt ist, sondern man würde ein Fachwort zum Beispiel erklären, eine Erläuterung einbringen, Beispiele einbringen. Und das führt insgesamt dazu, dass diese Texte sehr explizit sind, dass sie sehr, sehr, sehr verständlich sind, aber auch sehr wenig voraussetzen bei den Nutzern und Nutzerinnen. Die einfache Sprache auf der anderen Seite ist viel näher an unserem Alltag dran. Die einfache Sprache brauchen wir zum Beispiel, wenn Experten sich an uns wenden, dass sie dann also nicht die Fachsprache benutzen, sondern einfache Sprache. Das heißt also, das sind ähnliche Strategien, die man da einsetzt, eben zum Beispiel keine Fachwörter verwenden oder wenn man sie unbedingt braucht, sie zu erläutern und weniger komplexe Sätze, nicht 5 Nebensätze rein, sondern eben nur einen. Anders als die leichte Sprache können wir also Nebensätze verwenden. Die leichte Sprache würde das vermeiden, also die würde noch kürzere Sätze haben. In einfacher Sprache hätten wir also möglichst nur einen Nebensatz dabei und man kann ein bisschen mehr an Inhalten voraussetzen, die dann also nicht erklärt werden müssen. Das heißt, die Texte sind etwas informationsreicher.
Also es gibt eine ganz klare Abstufung, das war, glaube ich, als Erläuterung nochmal ganz wichtig. Und jetzt ist Frau Dr. Munsch am Telefon aus Niedersachsen. Schönen guten Morgen, Frau Munsch.
Ja, schönen guten Morgen. Ich hatte Ihnen, jetzt ist doch eine Rückkopplung, glaube ich, oder?
Geht Nein, wir hören Sie jetzt geht. Wunderbar.
Ich, ja. Genau. Okay. Und zwar hatte ich vorhin ein bisschen zugehört und war auf Rückfahrt von einem Hausbesuch. Und
Sie sind Hausärztin, lese ich gerade.
Genau, bin Hausärztin und wollte sagen, dass ich durch andere Impulse, durch zum Beispiel meine Freundin, die Sonderpädagogin ist und jemand, der so Drehbuchautor ist, der sagte, nutz doch einfach mal mehr die künstliche Intelligenz in deinem Praxisalltag. Und so mache ich das jetzt sehr, seit geraumer Zeit, dass ich Fachtexte für meine Patienten, wenn es denn notwendig ist, zum Beispiel für Autisten, oder auch Gebärdensprache, wenn ich Anweisung, Fachinformation in leichte oder einfache Sprache übersetzen möchte, so lese ich das einfach vor, der ChatGPT, das habe ich als App auf meinem Handy und dann sage ich eben, bitte verfass mir das in einer einfachen Sprache. Dann muss ich das natürlich nochmal durchlesen, verbessere das ein bisschen und kann es dann ausdrucken. Und das hilft mir im Alltag sehr schnell und sehr einfach, leichte und einfache Sprache das dem Patienten mitzugeben oder zu verwenden. Das wollte ich noch mal sagen.
Ja, ein ganz wichtiger Hinweis. Ja. Wie reagieren Ihre Patienten darauf?
Ja, die sind natürlich sehr, also sie sind erfreut, weil sie es dann einfacher und verständlicher haben. Ich erkläre Ihnen das ja trotzdem noch mal, aber Sie können es mit nach Hause nehmen, Sie können es sich da noch mal ausführlich durchlesen, haben das auch also als Material und es ist besser, als wenn Sie mit Ihrem Facharztbrief kommen und ich Ihnen das in 5 Minuten erkläre und dann bleibt vielleicht doch nicht alles gleich so hängen, was, das wollte ich sagen, erleichtert den Alltag, da kann man die künstliche Intelligenz doch einfacher nutzen.
Ja.
Vielleicht.
Ja,
Darf ich mich da ganz gleich einhaken? Ja, das sind zwei Aspekte, die ich ganz, ganz spannend finde. Das eine, dass Ihre Erfahrung ist, dass Sie, wenn Sie einen Facharztbrief in der Praxis erläutern, dass da nicht viel hängen bleibt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir, also die Patienten werden vermutlich verstehen, was Sie ihnen erklären, aber verstehen ist nicht behalten. Das heißt, was man rausnimmt aus der Situation, das muss ja sozusagen ins Langzeitgedächtnis rüber. Und wenn man schon mit dem Verstehen vollauf beschäftigt ist, dann gelingt das nicht. Und gerade wenn es halt auch noch so eine emotionale Situation ist, ich erfahre was über meinen Gesundheitszustand, dann sind wir sowieso quasi gar nicht in unserem vollen Aufnahmebereitschaft sind wir in der Situation und dann merken wir uns das nicht. Insofern die Idee, dann was Schriftliches mitzugeben, das ist ganz hervorragend. Dazu würden wir auch raten, dass man aus so einer, wie soll man sagen, belastenden Situation oder aufregenden Situation rausgeht mit einem Stück Papier oder mit einer Mail oder wie auch immer, welches Format sie dann da haben, wo man dann also zu Hause nochmal nachvollziehen kann. Und sie setzen KI ein. Das ist tatsächlich etwas, was unseren Bereich revolutioniert hat im letzten Jahr eigentlich, ehrlicherweise. Es ging ja jetzt rasant, dass da verschiedene Angebote am Markt sind und auch ihre Beobachtung, dass man die Texte nachbearbeiten muss. Also die Texte, die aus der Maschine kommen, sind nicht sicher. Die sind zwar wirklich leichter, aber es muss jemand, der auch den Ausgangstext versteht, nochmal draufschauen, weil eben doch in jedem einzelnen Text, also wir machen dazu recht viele Studien gerade, wir haben sowas wie 8,7 Fehler durchschnittlich pro mittellangem Text, wenn der aus der KI kommt. Das heißt, es muss da unbedingt nochmal jemand draufschauen, die Endnutzer direkt draufzusetzen und zu sagen, ja, es gibt ja jetzt diese KI, könnt ihr euch selber anschauen. Das ist nicht der Weg, aber wie Sie es schildern, das ist eine ganz sehr gut passende Anwendungsweise dieser neuen Technik.
Ja, gut. Eine ganz wertvolle Anregung. Ja, ich danke Ihnen, Frau Dr. Munsch, und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit dieser Maßnahme zur besseren Verständlichkeit. Gerade im Gesundheitsbereich ist es ja auch besonders wichtig. Frau Lüttke-Miro, Sie wollten da noch einsteigen.
Ja, ich fand es sehr interessant oder sehr schön, ein Beispiel zu haben. Wir haben ja viel über Behördensprache gesprochen, juristische Sprache. Aber genau, der Gesundheitsbereich oder auch Kulturbereich, dass es einfach so viele Bereiche gibt, in denen sich Menschen begegnen, an denen Menschen teilhaben möchten, wo es auch nicht nur um geschriebene Sprache geht, sondern auch darum, kann ich etwas mündlich verstehen und daran teilhaben. Und wenn wir eben davon ausgehen, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo sich Menschen immer mehr begegnen und immer mehr zusammen an allen Bereichen teilhaben können, ist das sehr wichtig. Deshalb geht das Thema auch alle etwas an, weil ich immer wieder in einer Situation bin, wo ich Menschen begegne, wo das eine Rolle spielt und nicht davon ausgehe, es ist etwas für Menschen, die das dann nutzen und fertig sozusagen.
Mhm. Ja. Frau Köppen, wie erleben Sie das? Wie wichtig ist das, dass das auf vielen Bereichen passiert? Und haben Sie Erfahrungen, ähnlich wie jetzt wir gehört haben von der Hausärztin, verstehen Sie, was Ihr Arzt Ihnen sagt?
Ich denke auf jeden Fall, dass es in allen Bereichen des Lebens wichtig ist, weil es ganz viel um Teilhabe geht und Teilhabe passiert ja überall, also nicht nur wie Frau Lüttke-Miro schon meinte, Kultur und ich erlebe es bei meinem Arzt, ich mir halt Dinge dann aufschreiben muss. Ich muss jetzt sagen, bei mir persönlich kenne ich meinen Arzt und die Arztpraxis schon seit ich klein bin. Deshalb ist es sehr vertraut. Aber da werde ich bald auch Beispiel einen Wechsel haben und dann bin ich auch gespannt, wie es dann ist, weil man, ich finde schon wichtig, das von vornherein zu sagen, weil die Menschen dann vielleicht auch irritiert sind, eigentlich ein bisschen schade ist, aber irritiert ist, warum man etwas nicht so gut versteht oder denken, wenn man nochmal nachfragt, hört die Patientin nicht zu oder so. Und aber das bedeutet ja Mut, ne? Genau. sich da zu öffnen. So muss man es, finde ich, für mich am besten lernen.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass Sie sagen, dass es Mut auch dazu gehört, zu sagen, ich habe das jetzt nicht verstanden. Das gibt man ja ungern zu. Mhm. Das macht, glaube ich, keiner sehr gerne. Und ja, vielleicht, wenn es ein richtiges juristisches Fachchinesisch ist, dann kann man das vielleicht leichter sagen. Ich bin jetzt keine Juristin und das wird mir vielleicht leichter verziehen. Aber andere Sachen, da muss man sagen, aha, das habe ich nicht verstanden. Und ich glaube, Frau Maas, es gibt auch Studien, wo man guckt, wie sehr kann man erkennen, ob Menschen einen Text verstanden haben oder etwas Gehörtes verstanden haben? Ist das auch Teil Ihrer Studien?
Ja, natürlich. Man kann auf der einen Seite schauen, wie verständlich ist ein Text objektiv. Ne? Das kann man messen. Und auf der anderen Seite kann man schauen, was kommt an auf der anderen Seite für verschiedene Zielgruppen auch. Ja, so quasi Menschen mit Lernschwierigkeiten, Senioren, Seniorinnen oder auch Menschen mit Deutsch als Zweitsprache. Kann man also reingehen und kann mit verschiedenen Methoden überprüfen oder mit ihnen zusammen herausfinden, was da funktioniert hat. Also ich kann mal so ein paar illustrieren. Wir gehen teilweise mit Eye-Tracking vor. Das heißt, wir setzen unseren
Eye-Tracking heißt,
wir haben da quasi, wir setzen eine Brille auf und diese Brille vollzieht die Augenbewegungen nach. Und dann können wir sehen, wo bleiben die Menschen beim Lesen mit den Augen hängen. Und dann können wir hinterher drüber sprechen, was war denn da? Warum, was hat da nicht funktioniert? Was war das für eine Stelle? Und können quasi das Problem eingreifen und eingrenzen und schauen, wenn wir jetzt mehrere uns anschauen, wo bleibt man hängen? Was sind die schwierigen Stellen in einem Text? Wir können auch behalten untersuchen, zum Beispiel, wenn wir einen Text reingeben und hinterher Fragen stellen zu dem Text, dann kann man die Fragen auch mal nach einer Stunde stellen und gucken, was dann noch hängen geblieben ist. Dann sieht man nämlich, was man sich gemerkt hat aus dem Text, und das ist meistens ganz viel weniger als das, was man direkt hinterher noch weiß. Und das können wir testen mit verschiedenen Zielgruppen, und das hilft uns zu verstehen, wie die Texte sinnvollerweise aufgebaut sein müssten, denn sie sollen ja auch nicht zu leicht sein. Wir wollen gerne Texte so haben, dass sie gut funktionieren für die jeweiligen Gruppen und auch das optimale Maß an Informationen rüberbringen.
Sie haben gerade ein Stichwort genannt, zu leicht. Ist das eine Kritik, dass manchmal Texte als zu leicht empfunden werden?
Naja, wenn man einen Text bekommt und da werden Dinge erläutert, die man weiß und von denen man glaubt, die andere Person unterstellt, man wüsste sie nicht, dann fühlen sich viele Leute angefasst. Ne? Also quasi ein zu leichter Text enthält die Unterstellung, ich wüsste es nicht. Und entsprechend ist es natürlich besser, wenn die Texte gut passen zu den Nutzern und Nutzerinnen. Und das Zweite ist, dass man natürlich mehr Informationen unterbringen kann in einem Text, wenn man nicht jedes Wort erklären muss. Und auf der anderen Seite habe ich aber Nutzer und Nutzerinnen, die brauchen die Texte so leicht. Und das heißt, häufig brauche ich einfach mehrere Stufen von einem Text, damit das Angebot gut passt. Nicht für alles geht das, ne? So, das ist auch eine Ressourcenfrage, aber jedenfalls, wenn ich nur einen Fachtext auf der einen Seite habe und ein Angebot in leichter Sprache auf der anderen Seite und dazwischen ist nichts, dann habe ich auch viele Leute nicht angemessen adressiert.
Frau Lütke-Miro,
ja, das ist, finde ich, auch ein wichtiger Punkt, weil ich so ein bisschen beobachte, auch in der Arbeit im Projekt oder generell, man denkt, vielleicht jetzt gibt es das Angebot in leichter Sprache oder in einfacher Sprache. Damit haben wir dann das Problem so ein bisschen gelöst, als wäre es ein Allgemeinrezept. Aber man muss halt sehr sensibel bleiben für die verschiedenen Kontexte und für die verschiedenen Menschen. Und auch nicht eine Gruppe in einen Topf schmeißen. Das ist halt natürlich eine Herausforderung. Es ist gut, dass es die Angebote gibt. Erstmal leichter Sprache, einfache Sprache. Aber das befreit nicht davon, sich immer wieder die Frage zu stellen, wie geht es den Einzelmenschen damit, was brauchen sie? Weil das auch, da hatten wir auch schon mal darüber gesprochen, Dina Köppen, dass man sich also auch nicht, dass man sich ernst genommen fühlt, ist halt das Wichtigste. Ja. Und wenn jemand kommt und spricht direkt mit mir so ganz leicht, kann man sich vielleicht auch erstmal nicht ernst genommen fühlen. Das hat natürlich die Frage der Haltung. Vielleicht möchtest du auch noch dazu
sagen. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass es da halt ein großes Spektrum ist und sehr unterschiedlich ist und dass es auch schwierig ist, wenn jemand mit einem sehr leicht spricht, weil man da Gefühl hat, man ist nicht blöd, ne? Mhm. Also eine Lernschwierigkeit heißt nicht, dass man blöd, also ne, so, aber man hat dann das Gefühl, derjenige denkt das, und das ist halt, ich glaube, ein schmaler und auch schwieriger Grad, da das Richtige zu finden, weil es so ein großes Spektrum ist, ne? weil die Menschen unterschiedlich sind.
Das Ideal wäre dann ja quasi, alles in verständlicher Sprache zu bringen, beziehungsweise in leichter und in einfacher Sprache. Also das ist natürlich auch ein großer zeitlicher Aufwand, diese Texte für jede Zielgruppe angemessen zu formulieren. Wie ist das?
Darf ich nochmal, Entschuldigung, darf ich da nochmal einhaken? Das zeigt sich ja sehr deutlich und in dem, was wir jetzt hier auch schon gehört haben, auch von Frau Köppen, von Frau Lütke-Miro. Sie haben vom Dolmetschen in leichte Sprache gesprochen. Ich glaube, bei Ihnen hieß es über den Kopfhörer. Ja, so dass man, und jetzt Frau Köppen, Sie berichten davon, dass man quasi direkt angesprochen wird. Es ist ja was anderes, ob man einen schriftlichen Text zu Hause liest, wo man nicht in der Situation ist, sondern den mitnimmt und muss aus dem geschriebenen Wort sich die Informationen herausholen. Und wenn der so leicht ist, wie es nur geht, ist das meistens hilfreich. Aber wenn man in einer Situation steht, ist die ja angereichert. Da sind Gegenstände, auf die man zeigen kann. Da teilt man auch bestimmte Situationsbausteine, einfach auf die man zusammen schaut, weil man sich im selben Raum befindet. Und dann ist natürlich möglich, dass das Ganze einfach, einfach alltagssprachlich abläuft. Und dennoch kann das eine verständlichere Form sein. Das heißt, auch diese mündlichen Formen haben möglicherweise ein bisschen eine andere Gestalt als die schriftlichen. Und das ist auch gut so. Und wir müssen halt auch ein bisschen bei Barrierefreiheit mitdenken, dass es nicht nur um gedruckte Texte geht, sondern um eigentlich alle Formen, die wir zur Verfügung haben. Wir sind in einer Mediengesellschaft. Wir haben auch Audiospuren, wir haben Videos, wir haben in der Situation, wir haben vielleicht einen Videocall, wir können uns ansprechen. Und lesen ist nur eine Variante, wie Informationen entnommen werden können und die kann stützend noch hinzukommen. Also leichte Sprache ein bisschen oder Barrierefreiheit ein bisschen weiterzudenken. Medial, das ist eigentlich auch ganz gut, um dieses Individuelle hinzubekommen, von dem wir hier gerade sprechen.
Ja, ich denke auch, dass es ganz besonders wichtig ist. Und Frau Köppen, ich glaube, Sie engagieren sich auch im Bereich Mobilität. Also wie sieht es aus, wenn man unterwegs ist mit der Straßenbahn oder mit dem Bus und dann gibt es eine Ansage, weil irgendetwas verspätet ist oder ein Gleiswechsel passiert. Ich weiß nicht, sind das Sachen, die Sie auch kennen? Oder Frau Lüttke-Miro, wir können das auch ergänzen. Wie erleben Sie die gehörten Sachen?
Ja, genau. Also wir beschäftigen uns lange schon mit dem Thema Mobilität. Und wir haben auf jeden Fall gemerkt, dass man leider die Sachen nicht so gut hört, dass Beispiel auch an den Haltestellen Bilder eine gute Unterstützung wären, wo ja auch da Dinge oder Informationen in leichter Sprache oder einfacher Sprache gut wären, damit man halt, damit das die Menschen unterstützt, die mobil zu sein.
Ja. Frau Blaha, was erleben Sie da? Tut sich da etwas? Ist da eine größere Offenheit, auch auf dieser Ebene die Barrieren zu verhindern?
Sie meinen jetzt auf welcher Ebene?
Ja, zum Beispiel im gehörten Raum, in einem öffentlichen Raum zum Beispiel.
Ja, also nach meiner Erfahrung ist da die Bereitschaft noch weniger vorhanden, weil das Problem ist ja immer, wenn man was verändern will, braucht man ja auch ein Bewusstsein dafür, dass es überhaupt ein Problem gibt, ja. Und bei Texten wird das ja schon gelegentlich mal thematisiert, aber bei Texten in gesprochener Form, Vorträgen, politische Reden zum Beispiel auch. Da ist, glaube ich, weder das Bewusstsein noch die Bereitschaft in ausgeprägtem Maße vorhanden, sich möglichst verständlich auszudrücken. Mhm. Also da sehe ich ein großes Defizit und ich denke, dass man einfach mittelfristig dahin kommen muss, dass egal um was für eine Art Text es sich jetzt handelt, sei es im Internet, sei es ein gesprochener Text oder eben auch ein schriftlicher Text, ein Brief oder eine Informationsbroschüre. Wir brauchen eigentlich für ganz viele Sachverhalte brauchen wir Varianten in leichter Sprache und für alle Sachverhalte brauchen wir Texte in verständlicher Sprache. Und diese anderen Texte, die es daneben noch gibt, die jetzt eben so verbreitet sind, die brauchen wir eigentlich überhaupt nicht. Ja, das ist einfach so. Das sind einfach schlechte Texte, die schlecht handwerklich äußerst schlecht gemacht sind und die sind eigentlich komplett verzichtbar. Mhm.
Aber da engagieren Sie sich ja auch, dass Sie versuchen, glaube ich, bei Behörden werden Sie angefragt, vielleicht auch bei Unternehmen diesbezüglich für mehr Verständlichkeit zu sorgen.
Ja. Genau. Also das ist betrifft ja nicht nur Behörden, sondern Unternehmen genauso. Also im Grunde jede Organisation, die eine gewisse Größe hat und entsprechend Texte verwendet, die hat dann auch die Anforderung, dass die Texte natürlich auch möglichst erfolgreich eigentlich sein sollten. Und das ist, wie gesagt, in allermeisten Fällen eben nicht der Fall, weil man einfach davon ausgeht, wenn wir jetzt hier Mitarbeiter einstellen und die überstehen den Einstellungstest, dann sind die auch in der Lage, solche Briefe zu schreiben. Und da wird eben verkannt, dass um einen qualitativ hochwertigen Text zu verfassen, man auch eine entsprechende Ausbildung haben muss. Und das wäre auch tatsächlich der Ansatzpunkt, der unbedingt unbedingt angegangen werden muss für die Zukunft, dass man an allen Stellen, wo Texte produziert werden, auch ausschließlich Menschen einsetzt, die dafür auch entsprechend qualifiziert sind. Weil ansonsten werden wir auch in den nächsten 3 Dekaden mit Pilotprojekten und so weiter uns über Wasser halten, aber es wird eben systematisch nichts bringen.
Also noch viel Luft nach oben. Frau Lüttke-Mero, Frau Köppen, vielleicht sagen Sie uns noch kurz, bevor Sie um 11 Uhr hier die so nicht mehr in dieser Runde sind, was Ihnen so ein ganz wichtiges Anliegen ist. Was wünschen Sie sich, damit diese Hürden weniger werden? Frau Köppen, fällt Ihnen da was ein, was Ihnen ganz besonders helfen würde?
Ja, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass Veränderung kommt und dass wir gehört werden und vielleicht und dass Ideen und umgesetzt werden. Mhm.
Frau Lüttke-Mero?
Ja, ein wichtiger Punkt ist bestimmt, dass man die Menschen auch mit einbezieht in diesen Prozess. Also die Menschen, die es betrifft, und gleichzeitig, dass sich alle das Teil davon sehen und daran mitwirken, weil es eben wirklich, wie wir gerade schon sehen, es durch so viele gesellschaftliche Bereiche geht. Und ja, und vielleicht ein letzter Punkt bei der Digitalisierung, das ist ja auch mal wieder aufgekommen. Das ist einerseits sehr positiv, KI kann helfen. Und gleichzeitig gibt es so viele Menschen, gerade Menschen mit Lernschwierigkeiten, die Internet, Handy, App gar nicht benutzen. Dass es also immer diese mitzudenken ist, dass es verschiedene Formen geben muss, Angebote, Kanäle. Und dass man, gerade weil das Digitale so wichtig wird und so viel zunimmt, da Menschen nicht abhängt durch.
Da muss man viele Ebenen mitdenken, auch bei Ihrem Projekt politische Selbstvertretung der Lebenshilfe in Köln, die versucht da eben auch ein politisches Bewusstsein zu schaffen und dass dieses Projekt auch nicht so ein Einzelprojekt bleibt vielleicht. Sehen Sie da Chancen?
Oh, da muss auf jeden Fall noch viel passieren. Das ist ja wirklich so ein einzelnes Projekt und das hoffen wir sehr. Auch das Projekt, unser Projekt muss ja schauen, wie es dann mit weitergehen kann. Genau. Ja.
Viel Erfolg wünsche ich Ihnen dabei, Dina Köppen und Margherita Maria Lüttke-Mero.
Vielen Dank.
Wir diskutieren weiter nach den Nachrichten in der Agenda zum Thema verständliche Sprache. Brauchen wir mehr barrierefreie Angebote? Rufen Sie uns gerne an, kostenfrei unter 00800 446 4464 oder schreiben Sie eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk Agenda.
Weiter mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Sprache ist unser wichtigstes Mittel, um miteinander zu kommunizieren. Sie bestimmt unser soziales Miteinander. Doch für nicht wenige allerdings ist das eine unüberwindbare Hürde. Menschen, die sich mit dem Lesen und Schreiben schwer tun, Menschen mit Lernbehinderungen, Menschen, die nicht mit der deutschen Sprache aufgewachsen sind. Und wer ist nicht schon an Behördenbriefen gescheitert, hat die Steuererklärung oder einen Arztbrief nicht verstanden? Alles wichtige Texte, die gelesen und verstanden werden wollen. Dinge des alltäglichen Lebens, die manche Menschen vor extreme Herausforderungen stellen. Denn jeder 8. Erwachsene in Deutschland kann nicht richtig lesen und schreiben. In dieser Gruppe können die meisten Menschen zwar einzelne Sätze lesen, aber keine ganzen Texte verstehen, hat die Leo-Studie der Uni Hamburg 2018 zutage gefördert. Das betrifft Zugewanderte aus anderen Ländern, aber noch mehr Menschen mit Deutsch als Muttersprache. Verständliche Sprache brauchen wir mehr barrierefreie Angebote. Darum geht es noch bis um 11.30 Uhr in der Agenda. Rufen Sie uns an unter der kostenlosen Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Und falls Sie jetzt erst zugeschaltet haben, stelle ich Ihnen noch kurz unsere Expertinnen vor. Das sind Professor Christiane Maas, Leiterin der Forschungsstelle Leichte Sprache der Universität Hildesheim und Michaela Blaha, Geschäftsführerin von IDEMA, Gesellschaft für verständliche Sprache. Wir haben schon einiges gehört, die Unterschiede zwischen leichter Sprache, die ganz leichteste Version sozusagen ist von Sprache, einfache Sprache, die ein bisschen komplexer ist, und generell soll es ja gehen um verständliche Sprache. Und wir haben jetzt auch Gelegenheit, mit Miriam Gese zu sprechen. Sie arbeitet als Sozialpädagogin bei der Verbraucherzentrale Thüringen und hier insbesondere beim Projekt Verbraucherstärken im Quartier. Schönen guten Morgen, Frau Gese.
Hallo, guten Tag.
Frau Gese, Sie haben ein Quartiersbüro in Gera und auch da geht es um das Thema verständliche Sprache. Inwiefern?
Genau, also wir haben, meine Kollegin und ich, ein Büro der Verbraucherzentrale in Gera-Biblach. Das ist ein Stadtteilbüro. Und das Projekt hatte zum Ziel, Menschen, die von der Verbraucherzentrale sonst nicht erreicht werden, zu erreichen. Das heißt, aufsuchende Arbeit zu machen, Vertrauen herzustellen, die Menschen und den Menschen Kraft geben bzw. Informationen geben zu verbraucherrechtlichen Themen.
Und was sind da so die Themen? Mit welchen Anliegen kommen die Menschen zu Ihnen?
Also grundsätzlich erstmal mit allem. Also alles, was Sie vielleicht nicht verstehen, wo Sie Fragen haben, weil wir sind seit 4 Jahren hier im Quartier, im Stadtteil. Viele Menschen haben uns kennengelernt und haben gelernt, okay, also hier werden Sie, also wir hören Ihnen zu, wir begegnen uns auf Augenhöhe, wir versuchen Dinge zu klären oder zu erklären, und Sie werden nicht weggeschickt oder ja komisch oder nicht unfreundlich, sage ich jetzt mal, behandelt. Und das heißt, Sie kommen erstmal mit allen Themen und dann sortieren wir so ein bisschen, was können wir, wo können wir unterstützen oder wo müsste vielleicht auch jemand anders nochmal mit dran.
Das heißt, da kommen Menschen zu Ihnen, die mit der deutschen Sprache Schwierigkeiten haben, die möglicherweise Lernschwierigkeiten haben, die bestimmte Anträge haben, die sie nicht verstehen.
Richtig, also sowohl als auch. Wir haben, also es sind viele Menschen, die eine Migrationsgeschichte haben. Das heißt, es gibt so ein bisschen Sprachbarriere. Und da sind natürlich Briefe in Behördendeutsch sehr, sehr kompliziert. Und da kommen Fragen auf, was quasi jetzt zu tun ist oder warum überhaupt dieser Brief da ist.
Verstehen Sie selber diese Briefe immer?
Nee, nicht immer, aber das, was ich eben kann, beziehungsweise wofür, also welche Stärke ich eben habe, ist, ich greife zum Telefon und rufe an und frage nach. Also ich gehe auf die Suche oder auf die Suche nach der Erklärung, warum es dieser Brief gibt oder was dieser Brief jetzt sagen möchte.
Wie reagieren die Menschen am anderen Ende der Leitung?
Naja, also es kommt so ein bisschen drauf an, wer anruft tatsächlich, ne? Also wir versuchen das schon, wenn es möglich ist, mit den Menschen gemeinsam anzurufen. Das heißt, wir üben vielleicht auch vorher mal das Gespräch. Wir sagen, worum es jetzt ankommt am Telefon, welche Fragen wir haben. Und der Versuch ist schon, dass die Leute, die zu uns kommen, befähigt werden, selber solche Telefonate beispielsweise zu führen. Und genau, die Reaktionen am Telefon sind unterschiedlich, aber leider oft eben auch negativ, warum Menschen sich ja auch nicht trauen, manchmal selber nachzufragen, wenn sie was nicht verstanden haben. Denn es passiert ganz viel Abwehr. Ne? Es passiert, man ist genervt, wenn man noch mal was erklären muss und vielleicht auch noch mal erklären muss. Genau, also das, was Leute dann wieder erfahren, ist, ja, zurückgewiesen werden, sie kommen sich blöd vor, ja, belastend vielleicht auch, genau.
Ja, das muss man ja auch erstmal aushalten und sie puffern das so ein bisschen ab, also denke ich mal, um da eine Brücke zu bauen zwischen diesen Sachen.
Genau, also der schönste Fall ist eigentlich, sage ich jetzt mal, wenn wir quasi gemeinsam anrufen, die Leute können selber sprechen, sie trauen sich ihre Frage zu stellen und genau, also Fragen zu stellen oder erstmal zu sagen, warum man überhaupt anruft, ist vielleicht im Zweifel gar nicht so das große Problem, sondern das Problem ist vielleicht auch das dann zu verstehen, was gesagt wird. Und da sitzen wir halt daneben, hören zu und können, wenn die Leute vielleicht, also man sieht das ja an Mimik oder Gestik, ne? Haben sie jetzt verstanden, haben sie es nicht verstanden, wir müssen dafür sensibel sein, können wir quasi im Telefonat zum Beispiel schon eingreifen und sagen oder nochmal kurz erklären.
Was das heißen soll, was da steht.
Genau, was gesagt wurde, genau.
Genau, also ganz viele Hilfe und Hilfsangebote, die sie da bieten. Sie bleiben noch in der Leitung, Frau Gese. Mhm. Sie können sich auch jederzeit einschalten. Wir gucken noch mal weiter, was unsere Hörerinnen und Hörer sagen. Heike Ossenkopp aus Basel ist jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen, Frau Ossenkopp.
Guten Morgen.
Frau Ossenkopp, ich lese, Sie sind mit diesem Thema auch befasst, indem Sie mit leichter Sprache zu tun haben.
Ganz genau, ja. Ich war vor allem in einem Buchprojekt damit befasst. Da hat das Schweizerische Rote Kreuz einen Auftrag vergeben an den Verlag, ein Lehrmittel in einfacher Sprache herzustellen, also Sprachniveau B1, GER, gemeinsamer europäischer Referenznamen. Da gibt es Rahmen, da gibt es ja diese Sprachniveaus.
Genau. B1 ist dann ein leichtes Niveau,
ja,
oder?
Genau. Es entspricht mehr oder weniger der einfachen Sprache. Mhm. Und das war für uns also alle das erste Mal, also für mich vor allem, sowas zu machen. Und das Rote Kreuz sagte, es sind eigentlich 40% der Menschen in der Schweiz, die unsere Sprache gar nicht mehr verstehen. Und aus dem Grund haben die sich dann dazu entschieden, dieses Lehrmittel, das sind also 120 Lektionen, komplett in einfacher Sprache durchzuziehen. Und dann haben wir das umgesetzt, inklusive Trainingsfilmen und natürlich den ganzen Lehrmitteltext. Und das war sehr, sehr viel Arbeit, weil man auch die ganze Rechtschreibung anders gemacht hat. Also zusammengeschriebene Hauptwörter musste man mit Devise schreiben, also mit Trennstrich. Es musste Nominalstil vermieden werden. Also genau das, was die Hörerin am Anfang der Sendung gebracht hatte, diese Corona-Impfanweisung. Ja. Genau. Also genau solche Sachen, die wurden dann umgeschrieben. Damals hatten wir noch kein Chat-GPT. Das haben wir alles von Hand gemacht und das kommt jetzt prima an. Also wir haben viele Migrantinnen in den Kursen, Migranten und aber auch, es liest sich überhaupt nicht doof. Es ist einfach eine einfache Sprache. Also auch jemand, der jetzt ein Wiedereinsteiger ist in den Pflegeberuf, kommt eigentlich prima klar mit dem Lehrmittel. Und wir hatten da sehr gute Rückmeldungen.
Ein fantastisches Beispiel. Ist das etwas, das auch Schule gemacht hat in der Schweiz, wo Sie sagen, ah, da kommen jetzt so eine Welle, ja, dass mehr also, das machen?
Ja, im Verlag war das erste Kundenprojekt, was durchgezogen wurde. Und das war für uns komplett neu damals. Und der Verlag ist jetzt darauf aufgesprungen und hat in den Lehrmitteln so ein Joint Venture mit einer Wiener Agentur, die heißt Capito, sind sie eingegangen und haben jetzt immer Alternativtexte in einfacher Sprache zu den sehr komplexen Lehrmitteltexten. Also wir machen nur Lehrmittel da im Gesundheitsbereich und da gibt es jetzt diese Capito-Texte. Die werden auch von Hand hergestellt, zum Teil mit KI unterstützt, mit der Capito-KI. Und dann kann man so einen QR-Code scannen oder im E-Book auf den Link klicken und dann kann man den Text in einfacher Sprache auch noch lesen.
Also ein größeres Angebot. Wunderbar. Toll, dass Sie uns das geschildert haben. Also das zeigt ja auch, wie wichtig es ist, immer mehr Menschen einzubeziehen und diese Barrierefreiheit, die politisch gefordert ist, auch wirklich umzusetzen. Vielleicht können wir uns da auch ein Beispiel nehmen. Ganz herzlichen Dank, Frau Ossenkopp, dass Sie uns das geschildert haben. Und das bringt mich zu dem Thema, wie sieht es eigentlich aus? Wo steht Deutschland eigentlich da, auch im internationalen Vergleich? Ich weiß nicht, Frau Maas, können Sie was dazu sagen? Ich glaube, ich höre gerade die Verbindung ist gerade nicht, aber vielleicht Frau Maas, unsere Verbindung war kurz unterbrochen, aber vielleicht haben Sie es mitbekommen, Frau Ossenkopp, unsere Hörerin aus der Schweiz, hat uns erzählt, also wie die Lehrmittel fürs Deutsche Rote Kreuz in einfacher Sprache übersetzt hat, also dass das auch sehr gut angekommen sei. Wie sieht das überhaupt aus hierzulande und verglichen auch mit anderen Ländern? Sind andere Länder da weiter? Gibt es da mehr barrierefreie Angebote?
Ja, also tatsächlich ist das ganz unterschiedlich. Wir haben vor 3 Jahren mit unseren finnischen Kolleginnen ein Handbuch, also Handbook of Easy Languages in Europe gemacht, also quasi mit 30 verschiedenen Porträts, Länderporträts, was so in leichter und einfacher Sprache in den verschiedenen Ländern angeboten wird. Und das ist ein ganz diverses Bild. Also in manchen Ländern im Norden von Europa gibt es ganz, ganz viele Angebote im Bereich Nachrichten, auch Literatur und auch Lehrmittel. Und in anderen Ländern ist das weniger ausgeprägt oder es sind andere Textsorten. In Deutschland haben wir halt diese fachlichen Texte, die Rechtstexte und jetzt auch zunehmend der Gesundheitsbereich. In Spanien haben wir ganz viel audiovisuelles Material, was da aufbereitet wird. Und also insofern, das Bild ist ganz, ganz unterschiedlich. In der Schweiz haben wir ja den Fall, dass wir da mehrere Sprachen auch am Start haben. Und es gibt gerade auch mit Bezug auf das Italienische und das Französische dort quasi unterschiedliche Projekte, die das für die verschiedenen Sprachen aufarbeiten. Ganz spannende Situation.
Was nochmal eine besondere Herausforderung ist. Ich habe eine Mail erhalten aus Hamburg. Da steht, Frau Wald schreibt uns, ich begleite zurzeit einen jungen Menschen, dessen Muttersprache nicht Deutsch ist, beim Lernen für den Führerschein. Ich behaupte, die Theorieprüfung ist mehr Deutsch als Fachprüfung. Wissen Sie, ob hier eine sprachliche Überarbeitung geplant oder ob eine Sprachassistenz bei der Theorieprüfung erlaubt ist? Ich weiß nicht, ob jemand darauf eine Antwort geben kann, ja, in dieser Runde.
Ich kann mal versuchen, die Führerscheinprüfung ist tatsächlich der Klassiker. Also das ist ein Thema, was seit vielen Jahren immer wieder ansteht, weil es tatsächlich eine Sprachprüfung, eine Art von Sprachprüfung ist. Und es ist meines Wissens nirgendwo eine Assistenz quasi möglich. Insofern ist das ein Thema, was da steht. Und ich glaube, die meisten behelfen sich einfach damit, dass es eine geschlossene Zahl von Fragen ist. Das ist ein Riesenaufwand, aber dass man da quasi auswendig lernt. Aber das ist natürlich nicht das, was wir eigentlich erzielen wollen. Eigentlich wollen wir ja ein Anwendungswissen mit Bezug auf diesen Verkehrsbereich erreichen. Und das ist nicht der Weg. Also das ist genau so ein Ding, wo wir am Anfang gesagt haben, dysfunktionale Textpraxis. Ja, wir sind umgeben von Texten, die eigentlich nicht richtig gut passen. Und das ist so ein Feld. Also mir ist nicht bekannt, dass was geplant wäre. Und wir hören diese Beschwerden seit vielen Jahren.
Und das zeigt, dass man da noch einiges ändern müsste. Hilft da ChatGPT, die künstliche Intelligenz? Kann ich das da reingeben und dann verstehe ich's? Vielleicht ein bisschen besser?
Ja, dann würde ich nochmal ansetzen. In der Tat, also wir wissen ja, also quasi wie Verstehen funktioniert. Gibt es verschiedene Modelle, wie man sich das vorstellt, wie das menschliche Gehirn Informationen verarbeitet und auch ablegt, sodass wir es wieder aufrufen können, weil das ist ja der Punkt, ich lerne für die Prüfung und dann ist die und ich gehe hin und dann muss ich es abrufen können und idealerweise auch später noch im Straßenverkehr. Und da ist es so, dass wir wissen, dass man dann gut, besonders gut sich das merken kann, wenn das eine Form hat, wie ich das selber auch sagen würde, also so, wie ich es aussprechen würde. Und wenn das halt sehr weit davon entfernt ist, merke ich mir das nicht. Selbst wenn ich es mir erschlossen habe und es kapiert habe, kann ich es mir halt schlecht merken. Und entsprechend, wenn ich das ChatGPT einsetzen würde oder halt ein anderes Tool einsetzen würde, um mir zu sagen, okay, ich habe diese Frage nicht gut verstanden, ich bringe das mal in eine Sprachform, wie ich das selber auch sagen würde, dann würde es mir leichter fallen, für die Prüfung zu lernen. Ich muss dann aber ja in der Prüfungssituation selber wieder zurückgehen und das dann wiedererkennen in dieser Form, die ich mir schlecht merken konnte. Insofern haben wir da dann wieder den Aspekt der Deutschprüfung mit dabei.
Ja, die doppelte Übersetzungsarbeit muss dabei geleistet werden. Frau Blaha, das kennen Sie auch.
Ja, absolut. Also ChatGPT kann schon eine Hilfe sein, gerade wenn es um Sachverhalte geht, die nicht ganz so kompliziert sind. Aber sobald es sich um kompliziertere Sachverhalte handelt, kann man ChatGPT da auch nicht unbedingt vertrauen. Also wir haben da jetzt auch schon zahlreiche Mini-Studien durchgeführt und da sind dann teilweise sehr grobe fachliche Fehler auch in dem Vorschlag von ChatGPT herausgekommen. Also da muss man aufpassen. Was ich aber noch einen ganz wichtigen Aspekt finde, der gerade auch sehr schön deutlich geworden ist durch die Ausführungen der Dame von der Verbraucherzentrale. Es ist ja nicht so, dass dieses Problem mit den schwer verständlichen Texten einfach nur so ein individuelles Problem ist, wo man sagen könnte, ja, dann haben eben einzelne Leute, dann verstehen die das eben nicht, dann sollen die sich eben Hilfe suchen. Diese Nachbearbeitung, die ja enorm ist, das betrifft ja fast alle Menschen, ja, dieses Thema, diese Nachbearbeitung ist ja enorm, um so ein Angebot zu nutzen, mir das erklären zu lassen oder ich muss zum Anwalt gehen oder das bei ChatGPT eingeben, wie auch immer ich versuche mir zu behelfen, das sind ja wirtschaftlich betrachtet, sind das ja Riesenkosten, die da entstehen, auch bei den Absendern, weil auch die werden ja mit Rückfragen konfrontiert und müssen die dann beantworten. Und wir haben ja gerade auch schon gehört, dass die ja teilweise die Texte selber nicht verstehen. Und deswegen finde ich es geradezu skandalös, dass das einfach weiterhin so hingenommen wird, dass die Texte eben so schlecht sind, wie sie sind, weil man ganz außer Acht lässt, dass es zum einen ein Riesenkostenfaktor ist und zum anderen auch zu weiterführenden Problemen führt, wie etwa, dass die Menschen eben kein Vertrauen haben in die Behörden oder auch nicht in die Politik. Die Politikverdrossenheit hat ja auch damit zu tun, dass man nicht versteht, was passiert. Und deswegen ist es wirklich ein großes Problem, was wir da haben, was dann noch obendrein von unseren Steuergeldern finanziert wird. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und drum denke ich, dass man hier wirklich zukünftig strukturelle Veränderungen braucht, um einfach dieses gesamtgesellschaftliche Problem und auch das Kostenproblem besser in den Griff zu bekommen.
Ich würde noch mal anschließen an der Stelle und sagen, die Politikverdrossenheit ist der eine Bereich, Sie haben völlig recht. Und hinzu kommen natürlich auch Bereiche wie zum Beispiel der Gesundheitsbereich, wo es dann den eigenen Körper betrifft und wir dann feststellen, dass die Texte nicht verständlich genug sind, dass man sich zum Beispiel sowas wie eine Gesundheitskompetenz aufbauen kann. Und entsprechend sind wir hier tatsächlich gefordert. Das ist halt eine Expertentätigkeit auch, dass man solche Texte in sichere Angebote überführt. Also dass das wirklich ein Text ist, auf den ich mich verlassen kann, auf den ich Handlung aufbauen kann. Und entsprechend sehen, ne? Sie, Frau Blaha, Sie sind ja auch in diesem Feld unterwegs. Quasi, das sind Experten, die dort zum Einsatz kommen. In Hildesheim haben wir auch einen Studiengang, der quasi, der heißt tatsächlich auch barrierefreie Kommunikation. Und unsere Experten kommen in den verschiedenen Bereichen zum Einsatz, wo es dann darum geht, systematisch auch ein bisschen zu planen. Und da stellen wir schon fest, dass es in den vergangenen Jahren quasi ein Feld sich ausgeprägt hat, wo auch Unternehmen oder auch Behörden unsere Absolventen einstellen oder Absolventinnen einstellen und quasi sich dem Thema öffnen, weil es doch auch von rechtlicher Seite her Anforderungen umzusetzen gibt. Also ja, insofern sehe ich da schon eine Entwicklung gegeben, auch wenn in der Fläche natürlich die Texte fehlen.
Ja, ein Hörer passt dazu, der sich gemeldet hat und geschrieben hat, Behördendeutsch sei seiner Meinung nach verfassungswidrig. Jeder Mensch habe ein Anrecht darauf, die deutsche Sprache zu verstehen. Verständliche Sprache muss ein Grundrecht sein. Aber so weit sind wir noch nicht, oder?
Leider nicht, aber der Bürger hat vollkommen recht und ich bin auch jemand, der Bürger immer ermutigt, sich tatsächlich auch an die Behörde zu wenden, denen auch bekannt zu geben, dass man diese Texte nicht versteht. Denn wenn natürlich kein Handlungsdruck da ist, und der ist ja momentan nicht da, dann läuft eben einfach alles weiter wie bisher. Das höre ich ja auch von den Behörden. Ja, warum sollen wir was ändern? Es funktioniert doch, ja. Und dieser Frust der Bürger, der kommt eben auch nicht immer unbedingt so an. Und drum kann ich nur an jeden appellieren, wenn er einen solchen Text bekommt, bevor man jetzt zum Anwalt geht oder zu irgendeiner anderen Beratungsstelle, immer erstmal den Absender fragen, ob er das Ganze nicht nochmal etwas verständlicher schreiben kann.
Genau. Oder man geht zur Beratung, zur Verbraucherzentrale zum Beispiel. Frau Gese, das ist ja das, was Sie machen, was Sie in Thüringen machen. Und wir haben gerade gehört auch so ein bisschen von den Folgen, was das Politikverdrossenheit, geringere Gesundheitskompetenz, kein Vertrauen in Behörden. Das sind ja schon gravierende Folgen und teilweise auch sehr persönliche Folgen, existenzielle Folgen vielleicht, wenn ich einen Handyvertrag unterschrieben habe, den ich aber gar nicht richtig verstanden habe, oder bei Bürgergeldanträgen nicht weiterkomme. Wie erleben Sie das?
Absolut, total. Also das kann richtig finanziell existenzielle Folgen haben, wenn man eben zum Beispiel eine Zahlungsaufforderung nicht verstanden hat oder nicht versteht, wohin das geschickt werden soll oder warum die überhaupt da ist. Und das kann natürlich in beide Richtungen gehen. Das kann sein, dass es tatsächlich eine gerechtfertigte Zahlungsaufforderung ist, der man nicht nachkommt. Was passiert als nächstes? Es kommt eine Mahnung. Was passiert als nächstes? Irgendwann wird ans Inkassobüro abgegeben und die Schulden oder das, was zu zahlen ist, wird immer höher. Oder es gibt eben auch Zahlungsaufforderungen, die ungerechtfertigt sind. Also da quasi Menschen müssen quasi unterstützt werden, dass sie da zu ihrem Recht auch kommen oder eben auch erkennen, dass das jetzt nicht keine richtige Forderung ist, beziehungsweise gibt es ja auch nun ausreichend Abzockemaschen, wo Briefe rausgeschickt werden, da steht drin, sie müssen jetzt sofort 320 Euro zahlen, ansonsten passiert das und das. Leute haben Angst, Schulden zu machen und überweisen einfach, ohne das zu überprüfen. Also das kann natürlich ganz viele verschiedene Sachen bewirken. Und ich finde es auch gut, was gerade eben gesagt wurde, mit quasi das Behörden zum Beispiel mitzuteilen, ich habe das nicht verstanden. Und es wäre gut, dass das quasi irgendwie in verständlicher Sprache auch geschickt wird. Aber man muss auch bedenken, dass Menschen, die in Situationen stecken, wo sie vielleicht Behördenbriefe nicht verstehen, auch Angst davor haben vor der Reaktion, wenn sie sich darüber beschweren. Also wie gut ist ein Beschwerdesystem oder Management ausgebaut? Und dahinter steckt auch ganz, ganz viel Angst, weil Behörden haben Macht. Die haben Macht über die Menschen und Menschen haben Angst davor, dass die Macht negativ ausgelegt wird und ihnen davon auch nur wieder Nachteil bekommen.
Das ist noch ein zusätzlicher Faktor, der zu dieser Barriere führt. Ich möchte jetzt Herrn Heller aus Rating in die Diskussion doch einbeziehen, kurz vor Ende der Sendung. Schönen guten Tag, Herr Heller.
Hallo.
Herr Heller, Sie haben ein Beispiel aus den Niederlanden.
Richtig, ich habe da 12 Jahre lang gelebt und habe die Kommunikation sehr bürgernah erfahren. Also es gibt dieses Thema mit der Steuererklärung, wie man es in Deutschland kennt. Ich bin jetzt hier zum Steuerhilfeverein gegangen, weil ich einfach gesagt habe, ja, ich komme da nicht mit zurecht. Sie haben das online und es werden einfach verständliche Sprachen dort gesprochen. Da wird nicht von irgendeinem Werbungskostenzuschuss, von irgendwelchen, Werbungskosten gesprochen, sondern einfach, hast du da und da noch Zinsen bekommen oder sowas. Also ganz normal in der alltäglichen Sprache. Also Sie können da auch im Finanzamt anrufen Und da nimmt auch jemand regelmäßig ab und wird man freundlich begrüßt. Und die sprechen eine ganz normale Sprache und erklären die Dinge auch. Also ich glaube, es ist ein Verständnis. Vielleicht, um es deutlich zu machen, als ich die erste Zeit da war, habe ich im Radio Werbung vom Finanzamt gehört. Mach deine Steuererklärung, wir helfen dir und so weiter. Und habe es erstmal gar nicht verstanden, bis ich dann begriffen habe, dass der Bürger dort als Kunde gesehen wird. Und man sieht sich auch als Dienstleister des Bürgers. Und wenn ich einen Bürger als Kunde sehe, muss ich auch die Sprache des Bürgers sprechen, sonst versteht er mich ja nicht. Und das haben die anscheinend begriffen und seit Jahren und ohne KI, also vor 12 Jahren hat man davon vielleicht geträumt und ist einfach möglich. Man muss es einfach angehen und tun. Und auch dort sind Texte, hier wird sich immer gerne vor der Rechtssicherheit verschanzt, die sind dort auch rechtssicher. Also wenn man will, kann man schon. Aber ich glaube, dass es einfach der Denkansatz ein anderer ist. Die Behörde ist Dienstleister des Bürgers. Und wenn die sich so begreift, dann merkt sie vielleicht auch irgendwann, der versteht mich ja gar nicht, weil die sind ja auch, die Mitarbeiter dort sind ja auch Bürger und Kunden.
Ja, das ist nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Also dass auch die Haltung, glaube ich, ganz entscheidend ist.
Ich möchte da ganz kurz auch etwas dazu sagen. Also diese Haltungsfrage ist tatsächlich das A und O, denn in vielen Behörden ist es so, da besteht das Selbstverständnis, wir haben hier eine hoheitliche Funktion und dementsprechend können wir uns auch herablassend gegenüber dem Bürger verhalten. Und das führt dann natürlich zu dem, was gerade gesagt wurde, dass die Bürger dann auch Angst haben, in Kommunikation zu gehen. Ne? Und das ist etwas, was natürlich auch unbedingt geändert werden muss.
Das nehme ich jetzt einfach mal als Schlusswort. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Vielleicht sollte das Motto sein, wenn es um gesundheitliche Aufklärung, um Arztbriefe, Therapien und Beipackzettel geht. Wenn das Finanzamt Steuerbescheide aufsetzt, das Jobcenter, die Familienkasse oder auch andere Behörden wichtige Informationen verschicken. Oder wenn es um juristisches Schreiben geht, um Angebote oder Bedienungsanleitungen von Produkten, wo es eben einfach wichtig ist, wie wir gehört haben, dass die Inhalte von möglichst vielen Menschen verstanden werden, damit sie reagieren und ihre Rechte wahrnehmen können, keine Nachteile haben, Angebote nutzen oder auch teilhaben können. Vielen Dank allen Hörerinnen und Hörern, die sich an der Diskussion beteiligt haben und auch Dank an unsere Expertinnen heute, die mitgemacht haben. Professor Christiane Maas, Leiterin der Forschungsstelle Leichte Sprache der Uni Hildesheim, Michaela Blaha von IDEMA, der Gesellschaft für verständliche Sprache, Margarita Maria Lütke-Miro, Projektleiterin Politische Selbstvertretung Lebenshilfe für Köln, Dina Köppen, politische Selbstvertreterin für Menschen mit Lernschwierigkeiten in Köln und Miriam Gese vom Projekt Verbraucherstärken im Quartier der Verbraucherzentrale Thüringen. Hier folgt gleich die Sendung Umwelt und Verbraucher. Am nächsten Mittwoch in der Agenda geht es um einen umstrittenen Hoffnungsträger für die Energiewende. Welches Potenzial hat Wasserstoff? Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Tag wünscht Ihnen Dörte Hinrichs.